Ja, liebe Geschwister, auch von meiner Seite wünsche ich euch ein gesegnetes und gesundes neues Jahr. Heute ist ja der erste Tag des Jahres. Ein bisschen ist es so, wie wenn ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Das ist natürlich nur im Kopf, das ist nicht wirklich so. Die Datumsgrenze ist ja willkürlich gesetzt. Aber doch bin ich immer ein bisschen melancholisch, wenn ein altes Jahr vergangen ist und ein neues beginnt. Gleichzeitig ist es manchmal auch irgendwie eine Erleichterung. Das ist irgendwie wieder, es ist wie, als wenn der Herr einen neuen Morgen schenkt und eine neue Chance schenkt. Ihr hört es an meiner Stimme, nicht nur Georgi ist angeschlagen, auch ich bin angeschlagen. Wir wollen sehen, dass wir trotzdem durch die Predigt kommen. Ja. Diese Predigt hat viele Wendungen genommen beim Schreiben. Das ist immer wieder erstaunlich. Aber nun ist sie so, wie sie ist. Wir haben das schon in den Gebeten gehört und auch in dem, was vorher gesagt wurde, in den Gebetsanliegen. Wir erleben eine Welt von großer Ratlosigkeit, von großer Uneinigkeit. Die Menschen entzweien sich immer weiter. Ein Volk ist per Definition eine Schicksalsgemeinschaft. Klingt gewaltig, aber es ist eine Gruppe, die einem gleichen Schicksal unterliegt. Daher das Wort. Aber diese Schicksalsgemeinschaft, zum Beispiel in Deutschland, also auch unser Volk, zerfasert geradezu durch die vielen individuellen Positionen, die immer wieder neu aufgemacht werden. Und das führt zu Bildung von Gruppen, von Parteien, wenn man so will. Die Gesellschaft spaltet sich in immer kleinere Teile. Politisch große Ratlosigkeit, welchen Weg unser Land nehmen soll. Sollen wir individuelle Freiheit betonen oder eine Art vergesellschaftetes Glück? Wirtschaftlich, reich gegen arm, Steuerzahler gegen Leistungsempfänger, Planwirtschaft gegen Marktwirtschaft. Auch Lebensentwürfe sind Gegenstand der Uneinigkeit. Single-Leben, zahllose Varianten des Zusammenlebens von Menschen, mal mehr, mal weniger verbindlich. Oder doch die traditionelle Familie, die im Übrigen als einzige, als überholtes Relikt bezeichnet wird. Und auch in Glaubensfragen zerfasert dieses Land und auch zerfasern wir immer mehr. Atheisten gegen religiöse Menschen, Religionen gegeneinander, Gläubige untereinander. Kommt uns das vielleicht bekannt vor? Wir leben also in einer Welt der großen Uneinigkeit. Im täglichen Leben, in der Arbeit, in der Freizeit, in den sozialen Medien, wer da unterwegs ist, kennt, weiß, wovon ich rede. Auch in der Familie, wir haben es auch heute wieder gehört. Und auch was uns Fromme betrifft, leider auch in der Gemeinde. Kann uns das überraschen? Darf es uns überraschen? Eher nicht. Was sagt der Herr Jesus dazu? Grob. Im Groben sagt er in Matthäus Kapitel 10: Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Im Übrigen steht das im krassen Gegensatz zu Johannes 14, wo es heißt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Da fragt man sich auch, welcher Friede ist denn gemeint, wenn er gleichzeitig das Schwert bringt. Ist grundsätzlich ein Zustand ohne Konflikte gemeint? Ein Glaube, der nichts kostet? Oder ist der Friede mit Gott und der gottgewollte Friede im Leib Christi gemeint? Jedenfalls sagt er weiter in Matthäus 10: Denn ich bin gekommen, die Menschen zu entzweien. Den Menschen zu entzweien mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Der tägliche Krieg endet also nicht an der Haustür. Was tragisch ist, wie viele Ehepaare liegen im Krieg miteinander und wie viele Kinder kämpfen gegen ihre Eltern. Weiter sagt er: Wer Mutter oder Vater mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, ich lese das vollständig, ich habe es zusammengehört. Wer euch aufnimmt, also euch, meine Nachfolger, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet heißt, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter heißt, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einen dieser Geringen auch nur in einen Becher kalten Wasser tränkt, weil er ein Jünger heißt, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Also das Gegenentwurf, wie wir in diesem Konflikt auch leben sollen, trotz allem. Im Lukas-Evangelium Kapitel 12 sagt Jesus Ähnliches. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu schleudern. Und wie wollte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich habe eine Taufe zu bestehen und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Meinet nicht, dass ich gekommen sei, Frieden zu spenden auf Erden. Nein. Oh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Nein, ich sage euch, sondern eher Zwietracht. Denn von nun an werden 5 in einem Hause entzweit sein, 3 wieder 2 und 2 wieder 3. Der Vater wird den Sohn und der Sohn wieder den Vater, die Mutter wieder die Tochter und die Tochter wieder die Mutter, die Schwiegermutter wieder ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter wieder ihre Schwiegermutter. Das klingt alles sehr wenig friedlich, wie auch, wenn er das schon sagt, ne? Wo doch die Friedfertigen bzw. die Sanftmütigen das nach der Bergpredigt glückselig sind und das Land erben werden. Aber von was für einem Unfrieden reden wir hier, den der Jesus meint? Wo kommt dieser Unfriede her? Ist dieser Unfriede nach diesem Wort nicht vielmehr eine Folge der konsequenten Nachfolge? Was wird uns alles gesagt, wenn wir konsequent nachfolgen? Vielleicht habt ihr ja mal den einen oder anderen Spruch schon gehört. Wieso glaubst du jetzt an ein Fabelwesen? Warum bist du plötzlich so radikal? Warum willst du nicht mehr mit uns feiern? Bist du was Besseres? Warum hast du mit ihm oder mit ihr Schluss gemacht, nur weil sie nichts von deinem Gott wissen will? Warum kannst du nicht für mich vor der Polizei, dem Arbeitgeber, der Ehefrau, den Eltern, dem Finanzamt oder irgendwem lügen? Ein schöner Freund bist du. Wieso willst du nicht in meine Fußstapfen treten, sondern Prediger werden? Sollst du nicht Vater und Mutter ehren? Du bist doch schon getauft. Du hast überhaupt keinen Humor mehr. Lass mich mit deinem Jesus in Ruhe. Ich habe auch meinen Glauben. Ich will das glauben, was mir schmeckt. Du bist doch in einer Sekte. Dieser Unfriede, davon bin ich überzeugt, von dem Jesus hier spricht, ist eine Folge, wenn du dich absonderst von dieser Welt. Das ist nicht bei jedem gleichermaßen ausgeprägt, das sehen wir aneinander schon. Aber ganz ohne geht es nicht. Was nicht gemeint ist, ist der Unfriede unter uns, aus anderen Gründen. Wenn es dennoch Unfriede in einer Gemeinde gibt, dann hat das andere Ursachen und die können sehr vielfältig sein. 2 Beispiele aus dem Neuen Testament. Apostelgeschichte 6, Verse 1 bis 4. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Männer, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ziemt sich nicht, dass wir das Wort Gottes verlassen, um bei euch bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Die wollen wir für diesen Bedarf bestellen, wir aber wollen im Gebet und im Dienste des Wortes verharren. Es entstand also ein Murren, eine Uneinigkeit, ein Streit. Hier ging es nicht um geistliche Fragen per se, sondern um eine Frage der Organisation, um leibliche Bedürfnisse von Schwachen. Arme der Gemeinde oder Teile der Armen wurden nicht versorgt. Und das wurde als Unrecht gesehen. Auch nicht von allen, sonst hätte es diesen Streit nicht gegeben. Aber es war Unrecht. Und wie ging man damit um? Man sagte nicht zu den Witwen, Lukas 12, fragt nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt. und regelt euch nicht auf, denn nach all dem trachten die Heiden. Das wäre ja so gewesen wie in Jakobus, wenn es einem Bruder oder einer Schwester an Kleidung oder täglicher Nahrung gebricht und jemand von euch zu ihnen sagen würde, geht hin in Frieden, wärmet und sättigt euch, gebet ihnen aber nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erfordert, was hilfe ihnen das? Nein. Man sah die Not, die leitenden Brüder brachten Abhilfe für die Notleidenden. Die organisatorische Maßnahme beseitigte den Streit. Jeder akzeptierte diese Lösung offensichtlich und es wurde nicht weiter gemurrt. Ein weiteres Beispiel mit einem schwierigen Ausgang. Apostelgeschichte 15, Verse 35 bis 40. Paulus aber und Barnabas hielten sich in Antiochia auf und lehrten und predigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und nach den Brüdern sehen in all den Städten, in welchen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie stehe. Barnabas aber wollte auch den Johannes, der Markus zubenannt wird, mitnehmen. Paulus aber hielt dafür, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen zum Werke gekommen war, nicht mitzunehmen sei. Darob entstand eine Diskussion, es entstand eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Barnabas, den Markus zu sich nahm und zu Schiff nach Zypern fuhr, Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Wer hatte da recht? Barnabas oder Paulus? Vielleicht hätte sich einfach einer von beiden unterordnen sollen. Eine Erbitterung war gewiss nicht recht. Die Trennung, war sie nur eine menschliche Folge oder geistig notwendig? Vielleicht muss man die Angelegenheiten von beiden Seiten, aus der Perspektive beider Männer betrachten. Paulus' Begründung wird im Text angegeben. Johannes Markus hatte seinen Platz verlassen und dieses Weglaufen war natürlich eine ernste Sache. Wir können das lesen, Lukas 9, 62. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Oder Sprüche 25, 19. Auf einen treulosen Menschen ist am Tage der Not ebenso viel Verlass wie auf einen bösen Zahn und einen wankenden Fuß. Paulus folgt hier offensichtlich biblischen Prinzipien. Wer würde schon mit einem Soldaten in den Kampf ziehen wollen, der beim letzten Einsatz desertiert ist? Was Barnabas argumentierte, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass Barnabas ein Mann Gottes war und sicherlich nicht das frühere Handeln verteidigt hat. Ich gehe davon aus, dass er auch der Ansicht war, dass ein Diener des Evangeliums treu sein soll. Vielleicht hat er ein anderes Prinzip aufgezeigt. Sünde und Versagen in der Vergangenheit schließen Umkehr und Veränderung nicht aus. Kann der Heilige Geist nicht einen willigen Menschen ändern? Was war denn mit Petrus? Er hatte Jesus dreimal verleugnet. Und doch setzte Jesus ihn weiterhin ein. Also eine berechtigte Frage vielleicht, wenn Petrus, warum dann nicht Markus? Und doch kam es so zum Unfrieden und sogar zur Spaltung in dieser Sache. Bei diesem Streit ging es nicht um eine Frage von falscher Lehre oder von unmoralischem Verhalten. Man stritt hier nicht um eine Säule des Glaubens, wie die Gottheit Jesu. Sie diskutierten auch nicht, ob es in Ordnung ist, wenn ein Pastor im Ehebruch lebt. Zwei Männer Gottes bewährt im Glauben wurden uneins darüber, welches biblische Prinzip hier den Vorrang hat. Vielleicht war es auch ein Wettstreit der Prinzipien, vielleicht ging es auch darum, sich durchzusetzen. Ich weiß es nicht. Wir wissen aber, dass Paulus den Markus später wieder angenommen hat. Hat er Buße getan? Und was war mit Barnabas? Die Bibel schweigt über den Verbleib. Der Tradition nach soll er später in Rom gepredigt haben und sogar den späteren Bischof Clemens I. getauft haben. Andere Quellen sagen, er sei in Mailand selber Bischof gewesen. Allerdings wurde er nach der örtlichen Belieferung auf Zypern im Jahr 61 nach Christus gesteinigt. Vielleicht gab Barnabas Bereitschaft, Markus wieder ins Team zu nehmen, dem jungen Mann Hoffnung, während die Härte des Paulus diesen entschlossener machte, seinen Fehler nicht zu wiederholen. Womöglich bewirkte Paulus Beharren auf Treue, dass Barnabas Markus dahingehend einleitete. Und vielleicht half dieser Vorfall auch Paulus in seinem Dienst, Jedenfalls wissen wir, dass Paulus einige Jahre später für einen Sklaven namens Onesimus das Gleiche getan hat, was Barnabas hier für Markus tat. Paulus kannte also aus eigener und wahrscheinlich schmerzhafter Erfahrung, was Streit, Erbitterung und Trennung anrichten. Welche Schlüsse zieht er nun daraus? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, in Versen 10 bis 13, schreibt er, sehr eindringlich: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, also nicht nur auf seine eigene Meinung, dass ihr einerlei Rede führt und nicht Spaltung unter euch sein lasset, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Mir sind nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Zwistigkeiten unter euch sind. Ich aber rede davon, dass unter euch der eine spricht, ich halte zu Paulus, der andere, ich halte zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus. Ist Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf des Paulus Namen getauft? Paulus fordert hier einerlei Rede, dass Spaltung nicht zugelassen werden, dieselbe Gesinnung. Dass darum, wenn er das fordert und sie nicht da ist, heißt das wohl, dass darum gerungen werden muss. Was, wenn sich das nicht einhalten lässt? Wenn diese Einheit nicht hergestellt werden kann, so ohne weiteres. Im gleichen Brief, 1. Korintherbrief, Kapitel 10, eine ganze Ecke weiter, schreibt er: Will aber jemand rechthaberisch sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht. Die Gemeinden Gottes auch nicht. Das ist also kein Merkmal der Gemeinden Gottes. Das aber kann ich, da ich am Verordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern eher schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in die Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja auch Parteien unter euch sein, damit die Bewährten offenbart werden. Und jede Gemeinde sollte sich fragen, ob ihre Zusammenkünfte besser oder schlechter werden. Und dann sagt Paulus, es müssen Bataillungen unter uns sein. Ja, das ist das Wort Gottes, inspirierter Brief. Aber was heißt das? Es ist ein Erfordernis. Es ist quasi ein Ausweis guter biblischer Gemeinschaft, wenn wir Spaltungen haben. Doch wohl eher nicht. Das passt nicht zu der Kritik, die Paulus anbringt. Die meisten von uns haben einen Hintergrund, der sich nicht nur auf diese Gemeinde bezieht, sondern zuvor sind die meisten von uns in anderen Gemeinden gewesen. Ich glaube, es gibt keinen, der nur in dieser Gemeinde war, von den Kindern mal abgesehen. Und das gilt auch für mich. Ich habe Gemeinden erlebt, die stark autoritär geführt wurden. Kritik an der Leitung wurde wortwörtlich geahndet oder wurde wortwörtlich begegnet mit dem Spruch: Lege nicht die Hand an den Gesalbten des Herrn. Das führte zur Teilung. Menschen, die das nicht ertrugen, gingen. Menschen, die es ertrugen oder die sich nicht trauten, was zu sagen und nicht wussten, wohin, gingen eben nicht. Ich kenne eine Gemeinde, da wird das Wort Gottes gepredigt, ohne Frage. Aber sexuelle Unreinheit wird nicht besprochen, wird nicht angegangen. Ist kein Thema. Es wird nicht davor gewarnt. Wenn sie auftritt, wird es auch nicht angesprochen. Es bleibt dabei. Die Liebe deckt alles zu. Eine andere Gemeinde, und ich will jetzt nicht über einen Dreckkübel Gemeinden auskippen. Ich war in all diesen Gemeinden. Ich bin aus mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen gegangen. Nicht immer war es recht von mir. Vielleicht hätte ich in einer Situation oder in einer anderen Situation bleiben müssen. Aber ich wollte mir das nicht mehr geben. Vielleicht war ich da egoistisch. Bestimmt sogar. In einer anderen Gemeinde, da geht es um das gute Miteinander. Und da geht's nicht, da wird nichts, da wird gar nichts angesprochen. Jeder kann sagen, was er will, jeder kann meinen, was er will, jeder kann leben, wie er will. Und man empfindet es als Härte, wenn man zurückgewiesen werden soll. Lieblos wird es genannt. So, aber diese Gemeinden halten auch nicht zusammen. Und wenn ich an Medien denke, an Dinge, die ich lese oder sehe, wo ich dann unfreiwillig Zeuge manchmal werde von ehemaligen Christen, was sie sagen, warum sie nicht mehr in der Gemeinde sind oder schlimmer noch, warum sie nicht mehr im Glauben sind. Das sind Verletzungen. Ja, manche Menschen sind schrecklich verletzt, aber manche sind auch wirklich verletzt worden. Was geschieht mit ihnen? Manche Menschen klagen über unnötige Härte. Und auch da, das ist wieder eine Perspektivfrage. War es wirklich zu hart? Natürlich kann man zu hart sein. Oder bin ich einfach nur nicht gewillt, mich unterzuordnen? Gleichgültigkeit. Macht. Macht leben. Macht streben. Ein weiter so in der Gemeinde. Egal was wird. Wir ändern uns nicht. Und auch Unbußfertigkeit. Immer sind die anderen schuld. Ich habe es hier schon mal, bestimmt schon mal gesagt. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt, die waren im aktiven Gemeindeleben, haben dann beschlossen, dass sie stattdessen eine Hauskirche gründen wollen. Diese Hauskirche basierte aber nicht auf Glaube, sondern auf Freundschaft. Man verstand sich gut, also komm, lass uns auch eine Kirche gründen. Die gründen also eine Kirche, das Ganze ging kaputt. Dieses Ehepaar blieb verbittert zurück. Sie gehen mal in diese Gemeinde, mal in jene, da ist das Essen gut, da ist die Musik gut. Nichts Verbindliches, bloß nicht. Bloß nichts mehr an sich ranlassen. Manche Menschen gehen eben aus der Gemeinde raus, manche sogar aus dem Glauben. Und ist das dann nur deren Problem? Sie sind ja gegangen. Ich frage mich, welche Lehren ziehen wir daraus? Nicht alle Kritik ist berechtigt, aber welche Lehren ziehen wir daraus? Was kann ich tun? Im Philipperbrief sagt Paulus, oder lobt Paulus und bittet Paulus und hofft Paulus im Kapitel 2, gibt es nun irgendwelche Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch in der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habet, einmütig und auf eines bedacht seid. Nichts tut aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut. Einer den anderen höher achtet als sich selbst, indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie auch Jesus Christus es war. Und das ist das, darum geht es. Allzu oft in unserer Menschlichkeit verhalten wir uns, wie sich die Welt verhält. Wir tendieren dazu, voreilig Partei zu ergreifen. Versteht mich nicht falsch, manchmal muss man sich entscheiden. Es gibt Dinge, die nicht verhandelbar sind. Ganz klar, die sind nicht verhandelbar. Die Grundlagen des Glaubens. Aber manchmal hegen wir Bedenken und manchmal haben wir Vermutungen. Und in vielen Fällen kann die größte Weisheit darin liegen, die Sache dem Herrn zu überlassen. Und uns muss auch klar sein, dass wir mit fehlerhaften Menschen zu tun haben. Auch die eigenen Fehler müssen uns klar sein. Es wird euch überraschen, aber ich mache Fehler und ihr macht auch Fehler. Manchmal haben wir eine zu idealistische Sicht auf die Gemeinde. Und wenn uns dann die Gemeinde oder ein Prediger oder ein Leiter enttäuscht, sind wir versucht, das Ganze aufzugeben. Aber das ist nicht, was Christus will. Wir sollen auf die Kraft Gottes vertrauen, auch in diesen Dingen. Alles dient ihm. Nicht, dass das Schlechte drin dann gut wird, aber auch aus dem Schlechten macht Gott seinen Sieg. Das Reich Gottes wird weder durch dich noch durch mich aufgehalten. Der Plan Gottes wird mit mir, ohne mich oder zur Not auch gegen mich vollendet werden. Gewiss, Satan kann aus Brüchen und Spaltung Gewinn schlagen. Trotzdem, wo er Böses bewirken wollte, da hat Gott Gutes im Sinn. Um es mit Römer 8, 28 zu sagen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und auch wichtig ist, ohne Liebe ist alles nichts. Unstimmigkeiten dürfen die Liebe nicht auslöschen. Auch bei heftigen Auseinandersetzungen oder sogar Trennung sollte man sich als Geschwister begreifen und sich nicht gegenseitig das Heil absprechen. Ich warne vor entsprechenden Äußerungen. Dem oder der fühlt es an Liebe. Er ist noch nicht so weit. Er ist eben weltlich, er ist eben fleischlich, er ist eben gesetzlich, er ist eben liberal. Auch Paulus bezeichnete Barnabas weiterhin als Apostel Christi und als Kollegen in der Arbeit für das Reich Gottes. Er ermahnte die Geschwister, für alle Heiligen zu beten, und er wird es auch selbst so gehalten haben. Wenn es Konflikte gibt, können wir unseren Herrn jederzeit bitten, dass er jenen Menschen dort, wo sie unserer Meinung nach falsch liegen, die rechte Sicht schenkt. Soweit sie sich aber auf dem Weg der Wahrheit befinden, sollen wir Gott bitten, sie zu segnen. Meinungsverschiedenheiten dürfen nicht derart sich verfestigen, dass ein Gespräch unmöglich wird oder auch, dass es unmöglich wird, sich zu revidieren. Wir müssen, Geschwister, offen dafür sein, unsere Urteile zu revidieren. Nochmal, bestimmte Dinge sind nicht verhandelbar, das ist völlig klar. Aber darum geht es mir gerade nicht. Es geht darum, dass wir in der Lage sind und in der Lage bleiben, die Beurteilung, die wir einmal getroffen haben, auch kritisch hinterfragen zu können. Liebe Geschwister, die Ratlosigkeit und die Uneinigkeit dieser Welt und auch manchmal die Ratlosigkeit und Uneinigkeit, die wir in der Kirche vorfinden, darf nicht die unsere werden. Wir sind uns nicht immer einig, das wissen wir. Manchmal werden wir es, manchmal werden wir es nicht. Manchmal verfehlen wir uns im Umgang miteinander. Ich tue es. Manchmal rede ich, wo ich schweigen sollte. Häufiger schweige ich, wo ich hätte reden sollen. Das tut mir herzlich leid. Ich möchte euch an dieser Stelle dafür um Vergebung bitten. Aber wie sieht Jesus die Gemeinde? Die Gemeinde ist unzerteilt. Jesus hat nicht viele Bräute, sondern nur eine Braut. Und unser Herr Jesus, durch den alles geworden ist und der uns errettet hat und der uns liebt und der alles gegeben hat, der alles geopfert hat, damit wir gerettet werden können, dem sind wir schuldig, weil wir ihn lieben und weil er das Größte und der Größte ist. Dem sind wir schuldig, dass wir nach Kräften unserer Einheit arbeiten. Also ich möchte euch auffordern, schaut euch grundsätzlich freundlich an, wenn ihr es nicht schon tut. Vergebt einander, und zwar wirklich. Nicht nur ein ist schon gut, sondern wiederherstellende Beziehung heißt das. Wir müssen verstehen, dass wir eine Familie sind. Die Teile einer Familie lieben sich für gewöhnlich. Sie brauchen sich, sie verwerfen einander nicht. Wenn du dich nun nicht angesprochen fühlst von diesen Worten, dann lass dich warnen. Vielleicht verschließt du unbewusst oder schlimmer noch bewusst die Augen vor deinen eigenen Problemen. Wenn du dich nun angesprochen fühlst, dann bete. Flehe den Herrn an, dass er dein Herz weich machen möge für deinen Nächsten. Das Schwert, das der Herr Jesus bringt, ist nicht für uns untereinander, sondern es zerteilt, was nicht zusammengehört. Die Welt und die Gemeinde. Die Gläubigen und die Ungläubigen in der Gemeinde. Nicht aber die Gläubigen. Herr Jesus sei mit uns allen. Amen.